Gebet, euch auch vielen Dank für das Gebet. Denn das, was ich versuche zu sagen, was ich sagen möchte, das köchelt schon lange in mir. Das werdet ihr auch gleich merken. An den Bibelstellen, die ich lese, die sind nämlich nicht ganz neu. Mir ist aber auch klar geworden, dass das ein heikles Thema sein kann. Ein Thema, was vielleicht schwer verständlich ist und der ein oder andere vielleicht nicht so nachvollziehen kann. Dafür bitte ich jetzt im Vorfeld schon um Entschuldigung. Es ist mir aber wichtig geworden und es ist in mir hochgekommen, insbesondere im Zusammenhang mit der Predigtreihe über Jakobus. Da hat sich für mich ein Spannungsbogen so aufgetan, nämlich zwischen der Theorie und der Praxis eines Christenlebens. Eigentlich hat das, was ich zu sagen habe, überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber es ist halt so ineinander gerutscht. Ich möchte drei Bibelstellen lesen und zu jeder Bibelstelle versuchen, einen Gedankengang zu entwickeln, darüber zu sprechen. So, die erste Bibelstelle finden wir in Jesaja 6. So, für euch nichts Neues. Jesaja 6. Da sieht Jesaja den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Seraphim sind eine Gattung hochgestellter Engel. Es gibt nämlich auch bei den Engeln Hierarchien. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türfesten in den Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Die zweite Stelle möchte ich lesen aus 1. Korinther 6. Korinther 6, Vers 9, da schreibt Paulus an die Korinther: Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener und eine Litanei der schlimmsten Dinge wird jetzt aufgezählt. Und das, schreibt Paulus in Vers 11, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Die dritte Stelle oder das dritte Thema sind 2 kurze Stellen, einmal aus Hebräer 12, der Vers 14. Jaget dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen kann. Und aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Ich denke, als gewiefte Predigthörer wisst ihr, worum es bei diesen drei Stellen geht. Das habt ihr rausgekriegt. Es geht um das Thema Heiligsein. Im Lied 211, da singen wir: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und einer der Auslöser für das, was ich sage, war die Frage an mich: Wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich das singe? Wie geht es mir, wenn ich das singe? Was denke ich und was empfinde ich, was fühle ich, wenn ich das singe? Spüre ich überhaupt was? Oder lässt mich das kalt? Singe ich das einfach runter, weil es einer vorgeschlagen hat? Gedankenlos gesungen. Es ist ja schließlich so, dass wir den zitierten Vers aus Jesaja 6 singen. Und darüber hinaus ist das ja auch wirklich ein ganz tolles Lied mit viel Tiefgang. Ich selbst fühle mich bei diesem Lied immer ziemlich zwiespältig. Es ist auf der einen Seite ein ganz tolles Lied. Schließlich besingen wir ja unseren großen, herrlichen, heiligen Gott, dem wir uns aus Gnaden nahen dürfen und dem wir sogar anbeten dürfen. So heißt es in diesem Lied. Und das, was wir da dürfen, das ist ja schon ganz gewaltig was. Aber andererseits ist es so, dass ich mich beim Thema Heiligkeit schnell wegducke. Wenn ich das persönlich auf mich anwenden muss, dann ist Heiligsein, das in Heiligkeit etwas für mich Unangenehmes, etwas Unpassendes, etwas, wo ich mich am falschen Ort fühle, etwas, was für mich anstrengend sein kann. Ich fühle mich unpassend, ich fühle mich unwürdig, ich fühle mich unheilig. Was bedeutet denn eigentlich heilig sein? Was bedeutet Heiligkeit, was bedeutet Heiligung? Wir wollen darüber nachdenken und wir wollen zu dem Ergebnis kommen, dass dieses Wort nichts ist, was uns bedrohen soll oder was uns abschrecken oder was uns erschrecken soll, sondern dass das im Gegenteil etwas ganz Großartiges ist, ein großes Geschenk. Wenn man den theologischen Ballast von diesem Begriff zunächst mal an der Seite lässt, dann bedeutet das Verb heiligen so viel wie für sich an die Seite stellen, für sich beiseite stellen, aussondern. Und das Substantiv Heiligung bedeutet Trennung, Absonderung, Scheidung von irgendetwas. Und zunächst mal ganz wertneutral. Man könnte also sagen, es ist etwas Besonderes, etwas Verehrungswürdiges, etwas Herausgehobenes. Wenn wir es auf die theologische Bedeutung verengen, heißt heilig rein, aber auch wieder besonders. Es heißt auch wieder hervorgehoben. Und das Gegenteil von heilig wäre dann profan, alltäglich, normal. Also, wenn wir dem Begriff heilig begegnen, beschreibt dieser Begriff etwas ganz Besonderes und dann ist dieses Besondere demnach etwas Abgesondertes, etwas Alleinstehendes, etwas Abgeschiedenes. Ganz wertneutral. Aber wir assoziieren den Begriff heilig automatisch, denke ich, mit Gott. Und dann in diesem Moment ist dieser Begriff nicht mehr wertneutral. Dann hat er eine bestimmte Richtung. Gott ist seiner Stellung nach und seinem Wesen nach immer etwas Besonderes, immer etwas Abgesondertes, immer etwas Herausgehobenes. Gott ist nie profan, Gott ist nie alltäglich normal. Wenn wir in Jesaja 6 gelesen haben, dass Gott da als heilig beschrieben wird, und wenn wir diesen Begriff heilig nur als abgesondert vom Bösen betrachten würden, dann ist das zunächst mal richtig, aber es ist nicht vollständig. Die Seraphim sagen hier, Gott ist heilig, Gott ist besonders in Bezug auf seine Liebe. Er ist besonders in Bezug auf seine Gerechtigkeit. Er ist besonders in Bezug auf seine Majestät und seine Barmherzigkeit. Alle Eigenschaften Gottes sind heilig, alle Eigenschaften Gottes sind etwas ganz Besonderes. Er ist nicht nur abgesondert vom Bösen. Gott ist etwas Besonderes. Das müssen wir mit dem Begriff heilig assoziieren. Als Mensch erfahre ich in einer Begegnung mit Gott dessen Heiligkeit. Und in dem gleichen Moment erfahre ich und spüre ich meine Profanität, meine Alltäglichkeit, meine Normalität. Ich verspüre aber auch meine Unwürdigkeit, meine Schuld und auch meine Sünde. Ich verspüre genau das, was Jesaja festgestellt hat. Und ich denke mal, wenn ich das verspüre, dann kommt genau aus diesem Verspüren heraus meine Unbehaglichkeit, meine Unsicherheit oder auch, um es ehrlich zu sagen, mein Wegdunken, da will ich eher nichts mit zu tun haben. Gott stellt sich selbst auch an mehreren Stellen der Bibel dar und ich möchte drei Stellen stellvertretend lesen. Die erste aus Hosea 11, Vers 9. Hosea 11, Vers 9 heißt es, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige. Psalm 99, den Vers 3. Preisen sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren. Heilig ist er. 2. Mose 33, Vers 20. Und dann sind wir auch schon mit den Stellen durch. Fürs Erste. Da haben wir den Begriff der Heiligkeit nicht ausdrücklich, aber da heißt es in 2. Mose 33, Vers 20, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. So ist Gott. Das ist Gott. Und dann nehmen wir noch kurz zwei andere Stellen, ebenfalls aus dem zweiten Buch Mose, 2. Mose 3. Auch das kennen wir. Da begegnet Moses zum ersten Mal Gott am brennenden Dornbusch. Und da heißt es in Vers 4, als aber der Herr sah, dass er, Mose, herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Seltsame Stelle. Es kann ja sein, dass Mose zwei Wochen, drei Wochen vorher genau mit seiner Herde, denn er war ja Schafhirte, über diese Stelle gegangen ist, dass die Herde da gefressen hat. Da war nichts zu spüren von dem, was hier gerade passiert ist. Und Mose sieht das und ist ja ganz klar, er wird neugierig, er tritt näher, er staunt, der Dornbusch verbrennt nicht. Und dann hört er diese Stimme, heiliger Boden. Und aus seiner Neugier und aus seinem Staunen wird ehrfürchtige Scheu, wird sogar Furcht. In 2. Mose 19, Vers 10 bis 13, da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai hinabsteigen. Ja, wieso das denn auf einmal? Da steht dieser Berg. Und wenn es wirklich der Sinai gewesen ist, dann bin ich da auch drauf gewesen, zumindest auf einem der Berge dort. Und habe festgestellt, da war gar nichts Heiliges. Und die Menschen damals, die haben das vielleicht auch in den Wochen vorher, als sie da waren, gar nicht als heilig empfunden. Vielleicht haben die da die Kinder Verstecken gespielt in den Felsbrocken. Auf einmal heißt es, geht nicht an diesen Berg. Er ist heilig. Wieso das auf einmal? Gegenstände und Orte werden durch die Gegenwart Gottes oder das Wort Gottes heilig. Sie werden zu etwas Besonderem, sie werden zu etwas Abgesondertem. Diese Gegenstände und Orte kommen weg von der Normalität und der Alltäglichkeit. Und wenn es dann so ist, dass ich als Mensch an einen solchen heiligen Ort, an ein solches heiliges Wort komme, heilige Gegenstände haben wir ja nicht mehr, wenn ich in einer solchen Situation, in einem solchen Moment mit Gott konfrontiert werde, mit ihm in Berührung komme, dann wird Gottes Heiligkeit für mich bedrohlich. Eben weil alles Unheilige, das heißt Unreine und Sündige, nämlich alles das, was mich kennzeichnet, einfach nicht in Gottes Gegenwart passt und für ihn Bestand haben kann. Es ist, wie gesagt, genau das, was Jesaja gefühlt hat. Im ersten Gebot sagt Gott, keine anderen Götter neben mir sollst du haben. Und dann sagt er weiter, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das steht in 2. Mose 20. Gott, eifersüchtig? Ja, was seinen Namen angeht, ja. Gott wacht über seine Einzigartigkeit. Er wacht über seine Besonderheit. Er wacht über seine Alleinstellung. Er wacht über seine Heiligkeit. Die Hinwendung zu fremden Göttern wird von Gott bestraft. Wenn wir das jetzt mal bis zum Ende durchdenken und wenn wir uns dann auch noch Malachi 3, Vers 6 vergegenwärtigen, wo Gott sagt, nein, ich der Herr, ich habe mich nicht geändert, dann muss es uns zwangsweise so gehen wie Jesaja. Dann muss ich feststellen, wehe mir, denn ich bin verloren, hier passe ich nicht hin. Ich muss hier weg, ich gehöre hier nicht hin. Aber Gott sei Dank, er hat eine Lösung geschaffen. Gott hat die Lösung des Problems geschaffen. Bei Jesaja hat er sie geschaffen durch die glühende Kohle, dieses Bild des Schmerzens und der Reinigung. Bei uns hat Gott die Lösung geschaffen durch das Werk des Herrn Jesus. Als der Herr Jesus seine Jünger lehrte, wie sie beten sollten, da sagte er zu ihnen am Anfang: Betet ihr nun also, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dieser Name muss in diesem Moment für uns etwas Besonderes sein. Und ich denke, wir alle merken, wie unpassend es ist, wenn dieses inflationäre und alberne Oh mein Gott von so vielen Menschen ausgesprochen wird. Sie heiligen den Namen Gottes nicht. Es ist das, was unser Gebetsleben auf der Erde kennzeichnen sollte, dass wir uns mit Gottes Wesen, mit seinem Namen beschäftigen und ihn anbeten. Wir müssen nicht jedes Mal daran denken, dass Gott abgesondert ist vom Bösen, das ist klar. Aber wir sollen uns mit Gottes Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Majestät, mit seiner Barmherzigkeit, mit all dem beschäftigen und dann wird Gott groß für uns, dann wird sein Name ganz groß für uns. So ist Gott. Das ist die Überschrift über den ersten Gedankengang. Der zweite Gedankengang in 1. Korinther 6, was wir gelesen haben, darüber möchte ich sprechen. Gott ist heilig, das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, wir sind heilig. Erinnern wir uns zunächst nochmal an die Verhältnisse in der Gemeinde in Korinth. Da ging es ja richtig drunter und drüber. Streitsucht, Parteiungen, Probleme mit dem Götzendienst, aus dem sie gerade kamen, Hurerei untereinander, alles war da. Alles war da und alles musste Paulus ansprechen. Wenn wir es zu entscheiden hätten, wäre Korinth für uns garantiert mal keine Vorzeigegemeinde. Aber dann lesen wir mal, was Paulus zu ihnen in Kapitel 1, Vers 2 sagt. Da redet er sie an, oder da schreibt er, den Geheiligten in Christus Jesus, so grüßt er sie. Und weiter grüßt er sie alle als die berufenen Heiligen, das schreibt er. Paulus wusste doch, was er im Moment später schreibt, und dann trotzdem diese Anrede. Ja, Paulus wusste, sie sind so, aber ich sehe darüber weg, denn sie sind Geheiligte, ohne Wenn und Aber. Wenn es also um uns geht, wenn es um mich geht, und ich bin mal keinen Deut besser als ein Korinther, dann tut sich für mich eine ganz gewaltige Differenz aus. Hier ist ein heiliger Gott, so wie ich ihn eben versucht habe darzustellen. Und auf der anderen Seite bin ich sündiger Mensch, aber ich bin ein Geheiligter. Ich mit meinem Leben, du vielleicht mit deinem Leben, doch es ist so, Gott sei Dank. Denn genau das ist es ja, was der Paulus dann in Kapitel 6 vorstellt. Er schreibt ja, aber ihr wart, das ist Vergangenheit. Und dann folgt ja diese Auflistung dieser monströsen Sünden. Und wie geht es weiter? Was schreibt er dann weiter? Dann schreibt er, aber ihr wart. Und jetzt schreibt er, aber ihr seid. Ihr seid abgewaschen. Eure Sünde ist weg, die ist nicht mehr zu sehen. Der Sündendreck ist weg. Aber ihr seid gerechtfertigt. Ihr seid nicht nur abgewaschen. Gott denkt auch nicht nur mit einem Gedanken an eure Sünden. Er hat sie hinter seinen Rücken geworfen. Er hat sie in die Tiefe des Meeres versenkt. Plastischere Bilder gibt es doch gar nicht, als festzustellen, Gott denkt nicht mehr an das, was wir mal waren. Wir sind gerechtfertigt. Warum denn? Weil Christus Jesus alles gut gemacht hat am Kreuz. Kein Erinnern mehr an Sünde, lesen wir an einer anderen Stelle. So ist es. Und dann sagt es, aber ihr seid geheiligt. Ihr seid rausgenommen, ihr seid abgesondert, ihr seid etwas Besonderes für Gott. Und jetzt müssen wir noch kurz einen anderen Aspekt von heilig bedenken. Heilig heißt nicht nur, wie es bisher vielleicht den Eindruck erweckt hat, von etwas weg, nämlich von der Sünde, von der Unreinheit. Heilig heißt auch zu etwas hin, nämlich hin zu Gott hin in seine Nähe. Weg von, hinzu, das ist das ganz große Geschenk Gottes an uns, von dem ich zu Anfang sprach. Denn dieses Weg von und dieses Hinzu, das hat er uns erst ermöglicht. Wie das? Das lesen wir im zweiten Teil von Vers 11, nämlich durch den Namen des Herrn Jesus. Es ist in keinem anderen das Heil und auch kein anderer Name ist den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem sie errettet werden müssen. Das sagt Petrus. Und das gilt unverändert. Wenn wir uns zu diesem Namen, wenn wir uns zu Christus Jesus als unserem Herrn und Erlöser gewandt haben, wenn wir ihn als Herrn angenommen haben in unserem Leben, dann sind wir Heilige und Geliebte und zunächst mal ganz unabhängig von unserem praktischen Leben. Dann sind wir es, Gottes hat es uns zugesprochen, das ist ein unverständlich großes Geschenk. Das ist ein gewaltiges, ein unbegreifliches, eine riesige Position, die wir vor Gott haben. Und ich denke, wenn das so ist, dann sollten wir nochmal darüber nachdenken, was uns geschenkt worden ist. Und ich möchte nochmal jeden, der vielleicht hier ist und sich noch nicht klar ist, dass er dieses Geschenk in Anspruch genommen hat, bitten, darüber nachzudenken, dieses Geschenk anzunehmen. Es ist so einfach, es ist so leicht, etwas Besonderes zu werden, von Gott angenommen zu werden. Es ist ein einziger Willensentschluss und ein kleiner Schritt für dich, aber ein riesiger Schritt für deine Zukunft. Noch zwei Dinge. Gucken wir nochmal auf die Korinther als Gemeinde. Wir würden fragen, sehen so denn Heilige aus? Es gibt Momente, da quälen wir uns mit Römer 7 ab. Was steht denn da? Das ist nämlich dann die Lebenswirklichkeit, zumindest bei mir, oder sie kann vielleicht auch bei euch Lebenswirklichkeit sein. In Römer 7 heißt es, das Wollen ist bei mir vorhanden. Das Vollbringen des Guten, das schaffe ich nicht. Das Gute, das ich will, das übe ich nicht aus. Egal, was das ist, ich schaffe es nicht. Und das, was ich nicht will, nämlich das Böse, das flutscht so von selbst. Wie kommt das? Ich bin doch kein Heiliger. Kann sein, dass uns so ein Gedanke ab und zu mal wirklich plagt. Wir legen viel Wert oder versuchen viel Wert zu legen auf eine christliche Lebensführung oder, um es mal biblisch zu sagen, auf eine praktische Heiligkeit. Das ist ja auch gut. Aber es kann sein, dass wir darüber die Gewissheit unserer Stellung vor Gott verdrängen und verlieren, aus den Augen verlieren. Und vielleicht bei allem Quälen und Abmühen sind wir am Ende sogar in Ungewissheit darüber, ob wir wirklich gerettet sind, ob wir wirklich vom Herrn angenommen sind, ob wir wirklich in den Himmel kommen. Warum? Eben deswegen, weil wir unsere Stellung als Geheiligte vor Gott nicht richtig erkannt haben, dass wir sie nicht richtig verstanden haben, verinnerlichen, verwirklichen und dass wir sie nicht vielleicht in tiefer Dankbarkeit annehmen. Es fehlt uns die Heilsgewissheit. Und das kann ein echtes, gequältes Leben werden und sein. Und ich kann euch sagen, es hat diese Phasen in meinem Leben gegeben und ich bin auch immer noch nicht frei von solchen Momenten, wo mich das mal packt. Aber wenn es denn so ist, dann sollen wir immer daran denken, unser Gott hat gesagt, ihr seid. Gott hat nicht gesagt, jetzt streng dich nun mal wirklich an, dass du endlich mal geheiligt wirst. Nein, du bist ein Geheiligter. Die Vorstellung einer wachsenden Heiligkeit, einer Zunahme in der Heiligkeit oder das Erleben einer weiteren Heiligkeit, eines solchen Moments, das gibt es in der Bibel nicht. Wir sind geheiligt, basta, ohne Wenn und Aber. Die andere Seite kann dann natürlich sein, dass ich mir über mein praktisches Heiligsein, meine praktische Heiligkeit überhaupt keinen Gedanken mehr mache. Einmal gerettet, immer gerettet. Das haben wir schon immer so gehört, das haben wir so gelernt und das ist auch absolut richtig. Wir sind Gottes Kinder und wir können unser Heil nicht verlieren. Absolut richtig, wenn eine echte Bekehrung stattgefunden hat. Darf uns dieser Gedanke dann zu einem unheiligen, gleichgültigen, oberflächlichen Leben berechtigen? Wenn das so wäre, würde das doch bedeuten, dass wir die Heiligkeit Gottes, aber auch seine Liebe geringschätzen. Und dass wir sie gering achten. Und nicht nur die Heiligkeit und die Liebe Gottes würden wir gering achten, sondern auch das riesige Werk des Herrn Jesus am Kreuz hätte für uns nicht mehr die Bedeutung, die es haben muss. Das wollen wir doch wirklich alle nicht. Buße wollen? Ja, aber keine Umkehr. Gnade in Anspruch haben? Nehmen? Keine Heiligung? Nee, das geht nicht. Das wollen wir nicht. Damit komme ich jetzt zum dritten Gedankengang, überschrieben mit unser praktisches Leben in Heiligung. Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allem nach unter Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, vielleicht die ausdrucksstärkste Stelle. Dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Und hier finden wir jetzt zwei Dinge. Erstmals, diese praktische Heiligkeit, diese Alltagsheiligkeit, so will ich sie mal nennen, die fliegt uns nicht einfach zu. Da müssen wir schon ein bisschen was für tun. Nachjagen bedeutet anstrengen, sich darauf konzentrieren, bedeutet bewusst danach streben. In Philipper 3, Vers 4 schreibt Paulus so sinngemäß, dass er das, was in der Vergangenheit gewesen ist, vergisst und sich ausstreckt, um nach vorne den Herrn Jesus zu ergreifen und ihm nachzujagen. Paulus strengt sich richtig an. Also wir müssen schon ein bisschen was dafür tun. Und ich denke auch, wenn wir den Gedanken verinnerlichen, dass wir Geheiligte vor Gottes Augen sind, und dass wir uns, wenn wir uns im Glauben und Vertrauen auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz für uns einlassen, dann wird sich das bei uns im praktischen Leben irgendwie auswirken. Dann wird das irgendwie sichtbar werden. Bei einem normal entwickelten Christenleben sollte das so sein. Und das sind jetzt die Parallelen, die ich am Eingang erwähnt habe, nämlich zum Jakobusbrief, wo es nicht um Errettung geht, sondern einfach darum, dass lebendiger Glaube sich in Werken und im Leben des Christen ausdrücken. Natürlich sind wir bei all dem nicht vollkommen. Das sind wir nie. Und das wird auf der Erde nie der Fall sein. Bei mir nicht, bei euch nicht, bei keinem. Aber es wird so sein, dass unser Leben durchzogen ist von dem Wunsch, unserem Herrn zu gefallen. Und es gibt einige Voraussetzungen, um ein geheiligtes, ein praktisches Christenleben zu erreichen. Die erste Voraussetzung ist eine Willensentscheidung. Ich muss das wollen, Gott zwingt mich nicht. Ich muss mich fragen, will ich das? Und wir haben eben ein Zeugnis gehört von jemandem, der wollte. Und er hat eine Willensentscheidung getroffen und ich denke nicht bereut. Psalm 34 heißt es, weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Da haben wir die Stelle fast identisch mit dem, was Paulus sagt. Nachjagen heißt nicht, dass wir einem unerreichbaren Ziel hinterherhecheln. Und das wir dann letztendlich doch nicht erreichen. Nee, das will Gott bestimmt nicht. Wenn unsere Heiligkeit Gottes Wille ist, wie wir es gerade gelesen haben, dann wird er auch dafür sorgen, dass wir sie erreichen und dass wir sie umsetzen können mit seiner Hilfe. Als der Herr Jesus nach dem größten Gebot gefragt wurde, da hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand auf Neudeutsch. Also du sollst ihn lieben ganzheitlich. Wir haben also gesehen, dass unsere praktische Heiligkeit eine Willensentscheidung voraussetzt. Das könnte zum Beispiel so sein. Du kommst in eine Situation, du liest ein Buch, ein Bibelvers, du hörst eine Predigt, die du gut findest. Und dein Verstand sagt in diesem Moment, ja, das ist gut. Und mein Herz, mein Wille fasst den Entschluss, ja, das will ich umsetzen. Und mein Gefühl, meine Seele sagt, tu das, ich stehe hinter dieser Entscheidung. Meine Seele, mein Gefühl sagt, das ist gut und das ist richtig und sie bestärkt mich in meiner Entscheidung. Also mit Verstand, mit Seele und mit aller Kraft. Das soll man nicht aus den Augen verlieren. Zweite Voraussetzung für praktische Heiligkeit ist Gehorsam oder könnte Gehorsam sein. Und hier geht es jetzt mal nicht um sklavischen Gehorsam oder Gehorsam aus Angst, aus Duckmäusertum. Absolut nicht. Das wäre falsch. Es geht um Gehorsam aus Liebe und aus Gehorsam aus Dankbarkeit gegenüber unserem Vater im Himmel und gegenüber unserem Herrn Jesus Christus. Auch dieser Gehorsam, und ich denke, da werdet ihr mal alle zustimmen, der ist nicht automatisch da und der ist auch nicht hundertprozentig vollkommen. Immer wieder gibt es Situationen, wo ich sagen muss, da war ich nicht so richtig gehorsam. Aber das ist zunächst mal egal. Gott freut sich über unsere Willensentscheidung zum Gehorsam. Und Gott ist sofort und ohne Auflagungen und ohne Bedingungen bereit, uns zu vergeben, wenn es mal nicht so geklappt hat. Wenn es mal nicht so geht, wie Gott es sich gewünscht hätte, wie wir es uns gewünscht hätten. Gott wird das anerkennen und vergeben. Die dritte Voraussetzung ist, dass ich mich selbst zurücknehme. Und dazu muss ich mich jetzt nicht in totale Askese begeben. Vielleicht kennt ihr auch das Gefühl, was ich auch oft habe, man wünscht sich selbst ab und zu mal im Mittelpunkt zu sein. Man wünscht sich manchmal, in welcher Beziehung auch immer, zu verwirklichen. Und manchmal sogar bewusst auf Kosten eines geheiligten Lebens. Hemingway muss mal gesagt haben, gut ist, was für mich gut ist. Schlecht ist, was für mich schlecht ist, was mir ein schlechtes Gefühl verschafft. Das kann ja irgendwie nicht sein. Wenn ich wirklich ein heiliges Leben führen möchte, dann muss ich auf große Teile von Selbstverwirklichung und Egoismus verzichten oder es zumindest in Frage stellen. Dann muss ich selbst mit meinen Plänen, mit meinen Wünschen, mit meinen Vorstellungen nicht im Vordergrund sein. Dann darf ich selbst mich nicht in den Mittelpunkt stellen. Das fällt mir extrem schwer. Und wenn ich es tue, dann schaffe ich es nicht vollständig. Das ist nur bruchstückhaft. Aber wenn ich es schaffe, dass ich mich selbst aus dem Mittelpunkt rausnehme, dann rutscht ein anderer in den Mittelpunkt und das ist der Herr Jesus. Da möchte ich noch eine letzte Bibelstelle zitieren, nämlich aus 1. Petrus 3, Vers 14. Da schreibt Petrus an die Gläubigen, heiliget Christus den Herrn in euren Herzen. Und ich denke, das macht uns jetzt noch einmal den Sinn des Begriffs heilig ganz klar. Es ist uns ja klar, dass wir den Herrn Jesus nicht heilig machen können. Der Herr Jesus kann nicht heiliger sein, wie er ist. Aber was wir können, das ist, ihm einen herausgehobenen, einen besonderen, einen ganz hervorgehobenen Platz der Oberhoheit, der Autorität bei uns im Herzen einräumen. Das ist Heiligen, das ist praktische Heiligkeit. Praktische Heiligkeit ist also etwas aktiv von uns Gewolltes und Gestaltetes. Und es ist nichts Übermenschliches und nichts Unerreichbares. Weg von der Sünde, das ist die eine Bedeutung des Wortes heilig, hin zu Christus, das ist die andere Bedeutung. Und zwar mit Herz, mit Wille und mit Gefühl. Und das sollte unser Wunsch und auch unser Bestreben sein. Ich möchte es mal zusammenfassen mit dem Lied 212. Dreimal heilig ist Gott, heilig in seinem ganzen Wesen und in seinem ganzen Sein. Gott kann Sünde nicht sehen, da erweist er sich als das verzehrende Feuer, dem keiner widerstehen kann. Heilig, besonders, hervorragend, ist auch in seiner Gerechtigkeit, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade und Liebe. Denn er hat uns in Christus Jesus vorbehaltlos angenommen. Diese Heiligkeit in allen Belangen ist für uns so endlos, so groß, so unfassbar wie das Meer. Und trotzdem ohne Furcht, denn wir sind Geheiligte, aber voller Ehrfurcht dürfen wir zu Gott kommen. Wir dürfen zu ihm kommen und ihn anbeten. Und dann ist Gottes Heiligkeit gar nichts Erschreckendes mehr, gar nichts Bedrohendes mehr. Dann hat sie diesen Schrecken verloren. Dann ist sie etwas Bewundernswertes und sie ist ein Geschenk, in das wir als Christen mit hineingenommen worden sind.